Apostelgeschichte Kapitel 1. Die Apostelgeschichte ist total spannend, weil da sehen wir, wie sich die Lehre und das, was Jesus vorgelebt hat, wie sich das in der Praxis auswirkt in Menschen. Sehen wir die praktische Umsetzung, wie wir das leben können. Und es ist total spannend, was wir da sehen. Ich glaube, die Apostelgeschichte ist auch sehr relevant für heute. Die Zeit war sehr ähnlich damals. Die römische Kultur war schon im Niedergang begriffen, vor allem auf religiösem Gebiet. Und hier, wer unsere Kultur anschaut, der sieht, dass es bergab geht. Und das ist kein Wunder, weil das christliche Abendland, wie sagt, wie man schon sagt, war auf christlichen Grundlagen oder zumindest ein teilweise darauf begründet. Und wenn man die Grundlage wegzieht, dann bleibt auch das nicht stehen, was man darauf aufbauen. Und so mit Rom ging es auch bergab. Besonders im religiösen Gebiet. Es war interessant, die Römer, die waren eigentlich sehr tolerant, solange man den Kaiser verehrt hat. Das war die einzige Voraussetzung. Und damit haben die Christen Probleme bekommen, weil die Christen gesagt haben, nein, es gibt nur einen Weg, es gibt nur einen Gott und wir beten den wahren und den lebendigen Gott an. Und unsere Kultur heute ist ähnlich. Wir haben den Relativismus, die Leute sagen, oh, deine Meinung ist so gut wie meine und deine Religion so gut wie meine. Und Synkretismus, sprich die Leute schnitzen sich ihre eigene Religion selbst. Das ist alles nichts Neues. Und die griechische Kultur, die war sehr unmoralisch damals und das sehen wir heute ohne Zweifel auch. Und was ich interessant finde, ist, dass der Herr, dass Gott seine Gemeinde mitten reingesetzt hat in diese Kultur. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir sein Leib sind, dass wir Licht sein sollen in der Welt, dass wir Salz sein sollen in der Welt. Und die Christen damals waren sowas wie eine Gegenkultur. Und ich mag das. Ich meine, irgendwo sind wir alle ein bisschen rebellisch, oder? Wir sind eine Gegenkultur. Eigentlich die richtige Kultur inmitten der falschen. Für mich ist die Apostelgeschichte aber auch überführend, weil wir da sehen, wie Gemeinde sein sollte, wie Gemeinde aussehen könnte. Und weil wir da sehen, wie Christen leben könnten, wenn sie sich nur völlig auf den Heiligen Geist verlassen und auf ihn vertrauen. Und von ihm abhängig sind. Und da, wenn wir ehrlich sind, können wir noch viel dazu lernen. Aber die Apostelgeschichte gibt mir auch Hoffnung, weil ich sehe, dass es möglich ist, dass Gott Menschen gebraucht hat. Und das waren ganz normale, gewöhnliche Menschen, wie wir auch. Und es gibt mir Hoffnung, dass Gott auch uns gebrauchen kann und uns verwenden kann. Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Apostelgeschichte wurde geschrieben, wie auch das Lukas-Evangelium vom Lukas. Der Dr. Lukas. Die meisten nehmen an, dass Lukas wahrscheinlich ein Sklave war. Damals war das nicht unüblich, dass die Doktoren Sklaven waren von reichen Leuten. Ein bisschen anders als heute. Und viele glauben, dass der Theophilus sein Meister gewesen ist, sein Herr. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 16 sehen wir, wie der Lukas sich dem Paulus anschließt auf seiner zweiten Missionsreise. Und viele glauben, dass der Theophilus, sein Herr, sich bekehrt hat und den Lukas dann freigesetzt hat, freigelassen hat, um mit dem Paulus auf die Missionsreise zu ziehen. Paulus war immer krank, ne? Es wäre praktisch gewesen, einen Arzt dabei zu haben. Und ich mag Lukas, weil Lukas ist ein sehr genauer Historiker. Er sagt hier, den ersten Bericht habe ich verfasst. Das ist ein Bericht, was wir hier lesen. Das ist Tatsache, ein Tatsachenbericht. Und Lukas ist einer, der sehr genau Orte, Personen nennt. Das ist erstaunlich. Jetzt müssen wir mal zählen, wie viele Personen, wie viele Orte er nennt. Und ich mag das, weil wenn irgendjemand nachprüfen will, ob das stimmt, was der Luca sagt. Braucht man nur nachsehen, stimmt das, was er gesagt hat, über die Personen, über die Orte. Und in der Geschichte haben viele Leute angezweifelt, verschiedene Dinge, wo dann nachher die Archäologen herausgefunden haben, das, was der Luca sagt, hat gestimmt, hat recht gehabt. Der Nelson Glück, einer der bekanntesten Archäologen, hat gesagt, es wurde nichts gefunden, was dem widerspricht, was die Bibel sagt. Keine einzige Sache, sondern was immer sie Neues finden, bestätigt es, was die Bibel uns sagt. Und so, wir können vertrauen, dass das ein Tatsachenbericht ist hier. Und er schreibt diesen Bericht an den Theophilus. Und wir alle können schon genug Griechisch, wir alle wissen, was Theophilus heißt. Ne? Theos ist Gott. Und Phileo ist die freundschaftliche Liebe, die Bruderliebe. Und so ist der Theophilus einer, ein Freund Gottes oder einer, der Gott liebt. Ich mag das. Wenn wir Gott lieben, dann ist die Apostelgeschichte an uns geschrieben. Ich finde es auch interessant, dass das ganze Lukas-Evangelium und die ganze Apostelgeschichte an eine Person geschrieben war. Lukas hat sie nicht hingesetzt und hat gesagt, jetzt werde ich die Bibel schreiben. Und die wird übersetzt werden und gedruckt werden und tausende Jahre später werden die Leute die noch lesen. Sondern Lukas hat an eine Person geschrieben. Das zeigt mir, wie sehr Lukas hingegeben war, wie sehr Lukas interessiert war an der einzelnen Person. Zeigt mir auch, wie sehr Gott interessiert ist an dem Einzelnen. Gott liebt jeden von uns persönlich und ist an jeden Menschen ganz persönlich interessiert, an der Beziehung mit ihm. Sind wir bereit, Individuen zu dienen? Wir haben oft dieses Bild von diesen Massenevangelisationen oder diesen Riesendingen, die wir aufstellen wollen. Aber sind wir bereit, wirklich einzelnen Personen zu dienen? Und denen die gute Nachricht weiterzugeben? Ja, Lukas war das hier. Also den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lernen, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich erwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Das sind die Dinge, die Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren im Lukas-Evangelium. Jesus ist noch nicht fertig. Ist noch nicht zu Ende. Die Apostelgeschichte ist so, dass der Band 1 von dem, was Jesus noch tut. Wir sind vielleicht im Band 20. Aber Jesus ist noch immer am Wirken und wir sehen, die Apostelgeschichte ist eigentlich ein offenes Buch, wenn wir uns den Schluss anschauen. Jesus wirkt noch immer. Und hey, das ist begeisternd. Wir haben das Johannesevangelium studiert, haben uns Jesus angesehen. Derselbe Jesus, der damals durch Jerusalem Straßen ging, wirkt noch heute in unserer Mitte, in unserem Leben. Derselbe Jesus, der die Kranken geheilt hat, die Toten auferweckt hat. Wir sehen, dass er dieselben Dinge tut in der Apostelgeschichte und er will es auch noch heute tun. Derselbe Jesus, der so liebevoll die Kinder auf den Armen gehalten hat. Derselbe Jesus noch heute möchte es in unserem Leben tun. Der Jesus, der mit Vollmacht das Wort Gottes verkündigt hat, möchte es noch heute tun, durch uns. Der den Sturm geboten hat, sei still, und er war still. Jesus möchte es noch heute tun. Im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel, im Vers 49 und 50, da sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Er spricht hier vom Kreuz, von dem Erlösungswerk, was er für uns getan hat. Aber Jesus sagt, wie bin ich bedrängt, bis es vollbracht ist. Wir haben das im Johannesevangelium gesehen, Jesus war noch eingesperrt in seinem Leib, als Jesus auf der Erde war. Na, er war Gott gleich und er hat sich erniedrigt, sagt uns der Philipperbrief, das 2. Kapitel, ist Mensch geworden. Und dadurch hat er sich begrenzt, er konnte nur an einer Stelle gleichzeitig sein. Und wenn Jesus in Jerusalem war, konnte er nicht in Darmstadt sein. dann in Johannes 16 hat Jesus gesagt, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und in Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Größere Werke in Quantität. Jesus ist zum Vater gegangen, hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und wenn wir das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wenn wir das für uns persönlich annehmen und Jesus persönlich in unser Leben einladen, dann sagt uns die Bibel, nimmt der Heilige Geist in uns Wohnung. Und der dreieinige Gott wohnt in unserem Herzen durch die Mittlerschaft des Heiligen Geistes. Und so kann Jesus an vielen Orten gleichzeitig sein. In vielen Menschen gleichzeitig wirken. Deswegen hat er gesagt, ich bin bedrängt, bis ich das vollbracht habe. Und Jesus wirkt noch immer machtvoll in unserem Leben. Das ist der Unterschied zu anderen großen Lehrern oder Religionsgründern. Buddha hat einige ganz gute Dinge gesagt. Ne? Friede, den anderen nichts Böses tun, gut sein. Das Problem mit Buddha ist, er ist tot. Er ist tot, aber Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Und wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wohnt er in deinem Herzen. Und tritt für dich ein. Die Bibel sagt uns, er sitzt zu Rechten des Vaters und tritt für uns ein, jetzt gerade. Betet er für jeden Einzelnen von uns. Buddha hat seinen Anhängern nicht die Kraft gegeben, das zu tun, was er sagt. Es mag ganz gut gewesen sein, was du gesagt hast, Buddha, aber wie setzt sich es in die Praxis um? Jesus wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Philipper 4, 13. Alles kann ich in ihm, der mich stärkt oder der mich kräftigt. Und Buddha hat keine Vorsorge getroffen, wenn wir versagen. Wenn wir es nicht schaffen. Jesus hat es getan. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, hat für alle unsere Sünden bezahlt, für die Vergangenen, die Gegenwärtigen und alle, die wir noch tun werden. Und so ist der Weg zum Vater immer frei. Wir können mit Freimut vor den Thron Gottes kommen, sagt uns der Hebräerbrief. Und so ist Christentum Gemeinschaft und Leben und Dienst gemeinsam mit dem auferstandenen Jesus. Und das ist spannend, das ist begeisternd. Und so sieht euch an hier im Vers 1 nochmal, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Wir werden heute keine drei Kapitel durchmachen. Noch immer im Vers 1, was Jesus begonnen hat zu tun und zu lehren. Ich denke, die Reihenfolge ist interessant. Zu tun und zu lehren. Das ist immer eine gute Sache, wenn wir in der Position sind, wo wir andere lehren. Als Eltern, die Kinder, als Männer, den Frauen. Wo wir Vorbild sein können und sollen. Da kommt Autorität, da ist die Autorität hergekommen, die Jesus gehabt hat. Jesus hat es gelebt, was er gepredigt hat. Und sein Wort hat Autorität gehabt. Das Wort wurde Fleisch. Vers 2 nochmal. Also er ist in den Himmel aufgenommen worden, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Er hat sich als lebendig dargestellt. Wir haben gesehen den ungläubigen Thomas, der gesagt hat, ah, wenn ich Jesus, wenn ich nicht seine Male fühle und meine Hand in seine Seite lege, dann glaube ich nicht. Und eine Woche drauf war Jesus wieder da, sagt, Shalom, Thomas, meine Seite, meine Hände fühlen nach. Jesus wollte den Jüngern lehren, dass er immer bei uns ist. Thomas gesagt, hey, ich habe genau gehört, was du gesagt hast, ich war dabei vor einer Woche. Das wollte er den Jüngern lehren, dass er da ist, auch wenn sie ihn nicht mit ihren physischen Augen sehen können. Und das ist was, was wir sehr dringend brauchen, glaube ich, dieses Bewusstsein, dass Jesus hier ist. Es wird Dinge ändern, wie wir mit unseren Freunden reden, mit unseren Partnern reden, vielleicht wie wir unsere Freizeit verbringen, dieses Bewusstsein, dass Jesus da ist. Und es heißt dann weiter, er hat sich in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Viele sichere Kennzeichen. Wenn heute ein Banküberfall passiert und es gibt drei Zeugen und die sagen, ja, wir haben den so und so gesehen, da ist in die Bank gegangen, hat die Pistole gezückt, hat Geld verlangt, dann ist er mit dem Geld raus und draußen hat ihm die Polizei geschnappt, diesen Mann. Und wenn die drei Leute im Kreuzverhör übereinstimmen, dann ist das Beweis genug. Dann gilt die Tatsache als erwiesen und er wird verurteilt. Jesus, sagt uns Paulus, ist einmal 500 Brüdern auf einmal erschienen, 500 Leuten gleichzeitig. Und darüber hinaus noch weiteren. Also haben wir über 500 Zeugen, die das bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt. Und die Zeugen haben nicht nur, wie die Leute bei Gericht geschworen, die Wahrheit zu sagen, sondern sie waren auch bereit dafür zu sterben. Und von seinen Aposteln, alle bis auf den einen, bis auf Johannes, sind alle gestorben. Für ihren Glauben, für das, was sie verkündigt haben. Und so haben wir viele sichere Kennzeichen, das ist eine Tatsache. Hey, wenn wir heute drei Zeugen akzeptieren, und das ist die Wahrheit, dann über 500. Das kann man nur anzweifeln, wenn man es anzweifeln will, weil man nicht glauben will. Als ich von Ihnen sehen lassen über die Dinge geredet, die das Reich Gottes betreffen. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus hat gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Sammelt euch Schätze im Himmel, die Motte und Rost nicht zerstören können. Und die Jünger haben danach ausgeschaut nach dem Reich Gottes. Und ich schaue auch drauf aus. Ich freue mich auch schon drauf. Kein Leid mehr, kein Tod mehr. Friede, Liebe mit Jesus sein. Hey, ich kann kaum drauf warten. Und ich glaube, vielleicht ein Grund, warum der Herr zulässt, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir Probleme haben in unserem Leben manchmal, ist, dass wir das nicht vergessen. Dass wir sagen, komm bald, Herr Jesus. Das ist nicht mein Zuhause. Ich glaube, wenn es uns immer so gut gehen würde, würden wir so bequem werden hier, dass wir ganz vergessen würden auf dem Herrn, dass wir unsere Prioritäten falsch setzen würden. Wir würden viel zu viel Zeit und Energie in Dinge verschwenden, die sowieso mal verbrennen. Die nicht bestehen. Und es ist sehr wichtig, dass wir unser Leben, dass wir die Prioritäten nach der Ewigkeit setzen und Schätze im Himmel sammeln. Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Johannes im 20. Kapitel, im Vers 21, haben wir gesehen, wo Jesus die Jünger angehaucht hat, nachdem er auferstanden war. Und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist. Und wenn Jesus dich anhaucht und sagt, empfang Heiligen Geist, dann empfängst du Heiligen Geist. Das war der Zeitpunkt, wo die Jünger von Neuem geboren worden sind, wo der Geist Gottes in sie gekommen ist. Aber sie waren noch nicht zugerüstet zum Dienst. Sie haben den Heiligen Geist gehabt, aber der Heilige Geist hat sie noch nicht so wirklich gehabt. In Johannes 14, im Vers 17 hat Jesus gesagt, der Heilige Geist, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, bevor wir zu Jesus kommen, bevor wir von neuem geboren werden, bevor wir uns bekehren. Der Heilige Geist, der uns zu Jesus zieht, der uns überführt von unseren Sünden und uns zeigt, dass wir Vergebung, dass wir Jesus brauchen. Und dann, wenn wir unser Herz aufmachen und sagen, ja, Jesus, komm rein, dann kommt der Heilige Geist in uns und nimmt in uns Wohnung. Aber dann gibt es noch eine dritte Erfahrung. Im Vers 8 hier heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Diese Zurüstung zum Dienst, Kraft durch den Heiligen Geist. Diese drei Worte, bei, in und auf, bezeichnen drei verschiedene Beziehungen mit dem Heiligen Geist, die möglich sind. Das ist wie bei einem Freund, der dich zieht erstmal, zu sich zieht. Das ist eine Art der Beziehung. Und dann nimmt er dich in deine Arme, in seine Arme. Zweite Art der Beziehung. Und dann legt er seinen Arm um dich und schiebt ein bisschen an und trägt dich. Das ist die dritte Art der Beziehung. Und wir brauchen das. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir brauchen diese Zurüstung zum Dienst. Wir können das christliche Leben nicht aus eigener Kraft leben. Wo schreibt er das? Epheserbrief oder Philipperbrief, wo Paulus schreibt, werdet füllt mit Heiligen Geist oder seid erfüllt mit Heiligen Geist, heißt wörtlich, werdet immer wieder erfüllt mit Heiligen Geist. Diese Taufe im Heiligen Geist, wo der Heilige Geist das erste Mal auf uns kommt, ist nur so wie der erste Kuss. Aber hoffentlich hört es dort nicht auf. Sondern es ist eine Erfahrung, die immer weitergeht, eine tägliche Erfahrung. Wir können täglich sagen, Herr, füll mich mit dem Heiligen Geist. Hilf mir da in der konkreten Situation durch. Füll mich, Herr, stärk mich. Nochmal Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wofür empfangen wir Kraft? Um Zeugen zu sein. Das Wort Zeuge ist das Wort Martus im Griechischen. Das ist das Wort, wo wir das Wort Märtyrer herbekommen. Das ist das Wort. Es sagt, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Märtyrer zu sein. Nicht nur Zeugen sein, so wie wir sagen, wir gehen raus und geben Zeugnis. Nicht nur verkündigen, sondern vielmehr das Leben, was wir glauben. Ein Martus, ein Märtyrer erlebt es, was er glaubt. Das ist etwas, was ich bin. Das ist nicht nur das, was ich tue, das ist was, was ich bin. Ich bin ein Martus, ein Zeuge. Ein Zeuge von der Realität Gottes in mir und von der Realität Gottes, die durch mich wirkt. Und ein Märtyrer ist einer, der so stark glaubt, dass er gewillt ist, dafür zu sterben. Wir sehen das in Paulus, wo der Agabus, dieser Prophet, also Paulus ist am Weg nach Jerusalem und der Agabus prophezeit, dass ihn Schwierigkeiten dort auf ihn warten und Gebundenheit. Und Paulus sagt, ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden in Jerusalem, sondern für den Namen des Herrn zu sterben. Diese Zeugen sind Märtyrer geworden, weil sie Martis, oder ich weiß nicht, was die Smarties, was die Mehrzahl von Martus ist, die sind zu Märtyrern geworden, weil sie schon Märtyrer waren. Das war nunmehr das Ergebnis davon. Was hat Jesus gesagt uns, die wir ihm nachfolgen wollen? Wer mein Jünger sein will, sterbe sich selbst, verleugne sich täglich, nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Da haben wir es, sterben für Jesus. Dass wir unser Leben niederlegen für ihn und für andere. Und ihm dienen und anderen dienen. Philipperbrief, 2. Kapitel, schreibt Paulus, achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und so, das ist in ganz, ganz konkreten Situationen, in Beziehungen, Arbeitsplatz, Freunden, Ehepartnern, wo wir uns sterben müssen, unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Plänen, unseren Vorstellungen, unseren Bedürfnissen das, was wir mit unserer Zeit geplant haben, dass wir dem sterben, um Jesus zu dienen und um anderen zu dienen. Das ist Christentum. Und wir können das dann aus eigener Kraft. Und deswegen sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Paulus hat an Timotheus geschrieben, nimm teil an den Leiden Christi als guter Streiter. Oder nimm teil an den Leiden als guter Streiter Christi. Das Christentum ist nicht immer leicht. Aber es ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Diese Taufe im Heiligen Geist oder wie immer wir das nennen wollen. Ist eigentlich ziemlich egal, wie wir es nennen. Diese Zurüstung durch den Heiligen Geist, die ist nicht dafür da, um ein emotionales High zu erleben. Und rumzufliegen und high zu sein. Das ist nicht der Zweck der Zurüstung hier. Sondern, dass wir Zeugen sind. Dass wir Zeugen sein können in Ehe, Familie, Arbeitsplatz, mit Freunden, wo immer wir hingehen. Dafür ist es da, in diesen praktischen Situationen unseres Lebens will der Herr uns zurüsten, Zeugen zu sein. Dass wir die Kraft haben, Gott gehorsam zu sein, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Dass wir seine Zeugen sind und dass wir so die Welt gewinnen. Das ist Gottes Plan. Der Dampf in der Dampflok ist nicht dazu da, um die Pfeife zu betätigen, sondern um die Lok anzutreiben, um sie zu bewegen. Ein berühmter Ausspruch von Pastor Chuck ist, er sagt immer, es ist mir egal, wie hoch du springst im Geist, ich möchte sehen, wie gerade du gehst, wenn du wieder am Boden bist. Und ich glaube, der Herr wird den Heiligen Geist über Menschen oder über Gemeinschaften ausgießen, die sagen, ja Herr, wir wollen von dir gebraucht werden. Wir wollen von dir gebraucht werden, so vielen Menschen wie möglich mit in den Himmel mit uns zu nehmen. Von Leuten, die sagen, ja Herr, wir haben ein Verlangen, dich und deine Liebe an andere weiterzugeben und zu teilen und deine Zeugen zu sein. Ich glaube, dann können wir mit diesem Beistand Gottes rechnen mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir die Einstellung haben, dann schnallt euch an. Dann haltet euch fest. Dann werden wir erleben, wie Gott Wunder tut. Wir werden Gottes Wirken und Gottes Kraft ganz konkret erleben. Vers 8 ist auch ein guter Überblick über die Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, das sehen wir in den Kapiteln 1 bis 7, als auch in Judäa und Samaria, Kapitel 8 bis 12, und dann bis ans Ende der Erde, Kapitel 13 bis zum Ende. Und wir schreiben die Geschichte heute noch weiter. Kapitel 13 beginnen die Missionsreisen von Paulus. Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen und auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Ich glaube, diese Wolke war nicht irgend so ein Schiffchen, Wölkchen oder was. Ich glaube, das war die Herrlichkeit Gottes. Wo Salomo den Tempel eingeweiht hat, erinnert ihr euch? Und die Wolke ist über den Tempel gekommen, über das Allerheiligste, sodass die Priester gar nicht reingehen konnten. Ich glaube, das ist die Wolke, von der hier die Rede ist. Die Herrlichkeit Gottes. Und wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel, so wird er wiederkommen. Also wenn euch die Zeugen Jehovas erzählen, Jesus ist unsichtbar wiedergekommen, na, stimmt nicht. Jesus wird sichtbar wiederkommen, so wie er hingegangen ist. Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Ich liebe immer diese Listen von den Jüngern. Wir haben da, schauen wir uns das mal an, den Petrus und den Johannes, den Praktiker und den Träumer, den Philippus und den Thomas, den Evangelisten, der immer Leute zu Jesus gebracht hat, und den Zweifler. Dann haben wir den Bartholomäus, von dem die Tradition sagt, dass er so ein Lehrer war, ein jüdischer Rabbi, und den Matthäus, einen Steuereintreiber. Und dann wird es noch besser, wir haben den Matthäus, den Steuereintreiber für die Römer, und dann haben wir den Simon, den Eiferer oder den Zeloten, den Widerstandskämpfer gegen die Römer. Ich kann mir vorstellen, die haben sich gut vertragen. Und so ganz verschiedene Leute bringt der Herr zusammen. Unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Hintergründe. Aber sie sind eins in Jesus. Und sie sind eins im Gebet. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir eins. Wenn wir gemeinsam beten, werden wir eins. Und so, wenn es dir schwerfällt, mit jemandem auszukommen, schau auf Jesus und bet mit der Person. Da kommt Einheit her, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir aufeinander schauen, viel zu viele Unterschiede. Aber wenn wir auf Jesus schauen, das macht uns eins. Und das ist wunderbar. Je verschiedener wir hier sind, desto besser ergänzen wir uns. Desto vielseitiger sind wir, desto flexibler. Das ist eine wunderbare Sache. Und der Herr gebraucht ganz gewöhnliche Menschen. Das sind gewöhnliche Menschen, die außergewöhnliche Leben führen, weil sie mit dem außergewöhnlichen Jesus leben. Ich meine, schauen wir uns die an, das waren Fischer und Steuereintreiber und okay, vielleicht ein Rabbi dabei. Ganz gewöhnliche Menschen wie wir. Jesus gebraucht keine Supermänner, keine Superfrauen. Jesus gebraucht ganz normale Menschen. Und wir sehen auch einige Frauen im Vers 14. Ich persönlich glaube, dass da wohl die Ehefrauen von den Aposteln dabei gewesen sind. Wir sehen auch die Mutter von Jesus mit seinen Brüdern. Seine Brüder haben vor der Auferstehung mehr an ihn geglaubt. Was hat sie überzeugt? Ich glaube, die Auferstehung. Jesus hat das bewiesen, was er gesagt hat. Das war das letztendliche Zeichen. Und sie sind eins im Gebet. Sie strecken sich aus nach Gott im Gebet. Jesus hat gesagt, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und wir sehen diese Gruppe von Jüngern, die sich eins macht im Gebet und sich ausstreckt nach Gott. Und ich glaube, Pfingsten ist ein direktes Resultat davon. Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus auf, stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war aber eine Menge von etwa 120 Personen beisammen, ihr Brüder. Es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat, über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Akeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Ha, jetzt wird gleich jemand schreien, Widerspruch, Widerspruch. Matthäus in seinem Evangelium berichtet uns doch, dass Judas sich erhängt hat. Hier steht, dass er gestürzt ist und irgendwie so geplatzt ist. Widerspruch? Na, kein Widerspruch. Seil ist gerissen oder der Ast ist gebrochen, auf dem er sich aufgehängt hat. Und er ist hinuntergestürzt und dann ist ihm das passiert. Ich möchte das den Frauen zuliebe nicht wiederholen. Hm. Interessant, Jesaja hat uns schon vorausgesagt, der Prophet Jesaja im Alten Testament, dass Jesus verraten werden wird um 30 Silberschekel. 30 Silberschekel war der Preis eines Sklaven. Und dass er diese Silberschekel in den Tempel werfen wird. Das Matthäus-Evangelium Kapitel 27 berichtet uns, dass die hohen Priester dieses Geld nicht im Schatz lassen wollten, im Tempelschatz, weil es Blutgeld war. Und dass sie dem Acker des Töpfers zum Begräbnis gekauft haben, um dieses Geld. Und der wurde Blutacker genannt. Und es ist interessant, dass sich Judas offensichtlich genau auf demselben Acker aufgehängt hat und gestürzt ist. Das Feld des Töpfers war das Feld um das Töpferhaus. Und der hat seine Töpfe fabriziert und wenn er einen Fehler gemacht hat, wenn da ein fehlerhafter Topf war und der war noch nicht ganz hart, dann hat er Wasser genommen und konnte diesen Topf wieder weich machen und hat ihn neu modelliert. Aber wenn der Topf bereits hart gewesen ist und der war kaputt, dann hat er den rausgeworfen auf sein Feld. Und so über die Jahre war das ein Feld voller Tonscherben. Und das war zu nichts zu gebrauchen. Für die Landwirtschaft konnte man nicht mehr viel machen dort. Man konnte es nur mehr als Friedhof verwenden. Interessant, in Jeremia 18 vergleicht Gott sein Volk mit Thron. Und er formt uns. Der Herr formt uns, wie der Töpfer ein Gefäß formt. Und manchmal werden wir beschädigt, weil wir uns nicht formen lassen wollen. Aber er kann immer noch was mit uns anfangen, wenn wir dem Wasser erlauben, uns wieder reich zu machen. Was ist das Wasser? Wir sind gereinigt im Wasserbad des Wortes, sagt uns die Bibel. Das Wort Gottes ist das Wasser. Wenn wir uns wieder weich machen lassen durch das Wort Gottes, kann Gott uns weiter formen. Aber wenn der Topf hart geworden ist, ist er rausgeworfen worden. Auf den Acker war er nicht länger gebrauchbar. Aber auch interessant mit dem Blutgeld, um das Jesus verraten worden ist, ist dieses Feld gekauft worden mit diesen ganzen kaputten Gefäßen drauf. Bist du ein kaputtes Gefäß? Denkst du dir, es ist hoffnungslos mit mir? Ich bin unbrauchbar, ich bin kaputt. Gibt's Hoffnung? Ja, das Blutgeld von Jesus kann uns erlösen. Er hat uns gekauft. Dieser Acker mit den kaputten Gefäßen, das ist wirklich alles, was wir sind. Vers 20, denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es sind eigentlich zwei Psalmen, Psalm 96 und Psalm 109. Sehen, Petrus kannte sich gut aus in der Schrift. Und Petrus hat auch an die Inspiration der Schrift geglaubt. Im Vers 16 sehen wir das. Es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Petrus spricht hier, Lukas hält das fest, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids geredet hat, dass das die Psalmen Gottes Wort sind. Und wir sehen mehrere Stellen in der Bibel, wo gegenseitig das als Gottes Wort anerkannt wird. 2. Timotheus 3,16 sagt uns, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist ganz wichtig, dass wir glauben, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist, jedes Wort von Gott. Wenn du in der Bibelstudiengruppe kommst oder in der Gemeinde, wo der Lehrer sagt, der eine Teil ist inspiriert und der andere ist nicht inspiriert und nicht die ganze Bibel ist Gottes Wort, dann geh raus von dort so schnell wie möglich und geh nie wieder zurück. Weil wenn jemand sagt, Ich bestimme, was inspiriert ist und was nicht inspiriert ist. Ich sage, was Gottes Wort ist und was nicht Gottes Wort ist. Dann stellst du dich an die Stelle Gottes. Und fangen wir an, die Bibel zu richten und nicht die Bibel uns. Und was interessant ist, wenn ich derjenige bin, der sagt, was Gottes Wort ist und was nicht, was mache ich dann? Ich streiche die Verse, die mir nicht passen. Stimmt? Das ist ein interessantes Studium. Und studiert einmal alle Verse, die ihr nicht unterstrichen habt in der Bibel. Oder die ihr nicht angestrichen habt. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden Verfolgung erleiden. Wie viele von euch haben ihn angestrichen? Also Petrus kannte das Wort. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Petrus hat an die Inspiration des Wortes Gottes geglaubt. Und Petrus glaubt ja auch den Prophetien. Er sagt, sein Aufseheramt muss ein anderer empfangen, weil es so prophezeit war. Ich glaube, die Prophetien müssen erfüllt werden. Und ich bin auch absolut überzeugt davon, dass Gott seine Prophetien, das, was er vorausgesagt hat für die Endzeit, dass er das erfüllen wird. Genauso wie beim ersten Kommen Jesu. Vers 21. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweggenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Aufstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du erwählt hast, damit er das Los dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, und von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Ich glaube, sie haben hier den Fehler begangen. Es ist immer ein Fehler, wenn wir Gott begrenzen. Gott, wir geben dir zwei Möglichkeiten. Gott, wohin soll ich gehen? Nach Hawaii oder nach Mallorca? Herr, ist es die Susi oder die Babsi? Ist es der Hans oder der Franz? Herr, ist es das oder das? Ist nie eine gute Idee, wenn wir Gott Wahlmöglichkeiten geben. Wir sehen auch, dass sie hier losen. Zu losen, das war eine Praxis im Alten Testament, wenn sie Gott befragt haben. Der hohe Priester hatte die Urim und die Thurim, Tumim, das waren Lose. Man weiß eigentlich nicht ganz genau, was es war, aber die meisten glauben, dass es ein weißer Stein und ein schwarzer Stein waren und dass der hohe Priester hat ihn in seiner Brusttasche gehabt. Und wenn jemand vor den Herrn gekommen ist, den Herrn zu befragen, dann haben die ein Gebet gesprochen, wo der Priester hat reingegriffen und welchen Stein er erwischt hat. Weiß war okay, schwarz war nein. Aber im Neuen Testament sehen wir diese Praxis nirgendwo mehr. Wir sehen, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde kommt. Und wir sehen, dass der Heilige Geist die Gemeinde führt. Dass da Gläubige sind, die zusammen sind, die im Gebet sind, die auf den Heiligen Geist warten und dann spricht der Heilige Geist zu ihnen. Gabe der Prophetie, Wort der Weissagung. Und so der Petrus, der kannte seine Bibel, der kannte das Wort. Und er hat recht gehabt mit den Prophetien, das war wirklich prophezeit, dass ein anderer das Apostelamt übernehmen soll. 12 ist die Zahl der menschlichen Regierung. Und der Judas musste ersetzt werden, da hat er recht gehabt. Aber sein Fehler war wieder mal sein altes Problem. Petrus hat was gelesen und hat gesagt, wie können wir das erfüllen? Drauf los. Der gute alte Petrus. Interessant, wir haben nie wieder irgendwas von Matthias gehört. Wer war Matthias überhaupt? Die Bibel sagt vorher nie was über ihn, sagt nachher nie was über ihn. Ich glaube, wenn wir das Neue Testament lesen, wird es ziemlich klar, dass der Apostel Paulus derjenige war, den Gott auserwählt hat. Paulus war Gottes Wahl.
Okay.
Lasst uns warten auf den Herrn und lasst uns dem Herrn nicht vorauseilen. Und lasst uns den Herrn nicht begrenzen. Im Epheserbrief im 4. Kapitel schreibt Paulus, dass Gott über die Maßen mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken können. Der Mose hat es gelernt im 4. Mose im 11. Kapitel. Das ist die Stelle, wo das Volk gemurrt hat über das Manna, was ihnen Gott vom Himmel gegeben hat. Sie haben sich beschwert, immer nur Manna. Manna-Mus, Manna-Burger, Manna-Gemüse, Manna-Schnitzel, Manna, Manna, Manna. Das Zeug hängt uns beim Hals raus, Mose. Und der Herr kommt, oder der Mose kommt vom Herrn und sagt, Herr, was soll ich tun mit dem Volk, was sollen wir tun? Sollen wir unsere Herden schlachten? Oder sollen wir fischen gehen? Es wird alles nicht reichen. Gib dem Herrn zwei Möglichkeiten. Herr, sollen wir schlachten oder fischen gehen? Und der Herr sagt ihm eigentlich dieselben Worte. Begrenzt mich nicht, ich kann viel mehr tun. Pass auf, was ich tun werde, Mose. Das ist jetzt meine eigene Übersetzung. Und was macht der Herr? Er bringt Wachteln. Und die Bibel sagt uns, eine Tagereise in eine Richtung und eine Tagereise in die andere Richtung. Alles voll Wachteln. 90 Zentimeter hoch. Wachteln.
Wachteln.
Quail.
Quail.
Wachteln.
Wachteln.
Ah. Sag mal, der Wächter wachtelt mit den Wackeln, mit den Wachteln. Unser Preis dem Herrn, der Herr kann viel, viel mehr tun, als wir nur erträumen oder als wir nur erdenken können. Der Herr hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Er hat uns sein Wort gegeben, wie wir richtig leben können, und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, um uns zuzurüsten, um uns die Kraft zu geben, auch danach zu leben. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ihm Ehre zu bringen und ihm zu dienen. Und wir haben das Werk Jesu am Kreuz für uns, wo er Vorsorge getroffen hat für unsere Fehler, wo wir Vergebung finden, aufgrund dessen wir Zugang haben zum Vater. Ja, wir sind diese irdenen Gefäße, von denen der Paulus im Philipperbrief schreibt, aber wir haben diesen Schatz in uns. Wir haben Gott, der durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. Und wir brauchen diese Zurüstung durch den Heiligen Geist. Wenn irgendjemand hier noch nie diese Erfahrung gemacht hat, dieser Taufe im Heiligen Geist oder dieser Zurüstung durch den Heiligen Geist, dann wollen wir uns heute eine Zeit nehmen, wo wir dafür beten können. Das ist wichtig. Versuch nicht, als Christ zu leben, ohne der Zurüstung von Gott. Es ist unmöglich. Sing mein Lied und dann, wenn wer Gebet braucht oder wenn wer sagt, ich brauche eigentlich die Kraft Gottes neu. Wie gesagt, es ist eine ständige, andauernde Erfahrung. Dann können wir auch für die beten. Ich möchte heute echt mal Zeit nehmen, wo wir füreinander beten, wo wir uns ausstrecken nach der Zurüstung durch Gott. Weil wir brauchen das. Und Gott hat uns das verheißen. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? So wie alles, was wir von Gott empfangen, einfach durch Glauben. Es ist ein Geschenk, wir können nichts tun, um uns das zu verdienen. Ich kann nur sagen, ja Gott, du sagst es in deinem Wort und ich nehme das für mich jetzt persönlich an im Glauben. Und ich danke dir dafür, dass du mich zurüstest durch deinen Heiligen Geist.